Welchen Stellenwert nimmt eigentlich das Miteinander bei uns ein? Und ich möchte mal so ein paar Dinge jetzt in unsere Mitte legen, um mal abzufragen, sag mal, wie wichtig sind uns denn die Geschwister rechts und links neben uns? Und Leute, ganz klar, ne? Wir sitzen heute Morgen hier in einem relativ großen Auditorium und je größer so eine Gemeinde wird, desto besser kann man sich in der Gemeinde aus dem Weg gehen. Je kleiner eine Gemeinde, desto schlechter passiert das. Das heißt, da muss man sich Situationen wesentlich eher stellen. Und dann laufen Konflikte manches Mal ja gar nicht offen ab, sondern eher latent, so unter dem Teppich. Ja? Und wir müssen mal hinschauen. Sag mal, wo sind wir mit unseren Beziehungen unterwegs? Und das ist eine Gewissensfrage heute Morgen. Ich werde jetzt hier natürlich keine Konflikte offen ansprechen. Und ich hoffe auch, dass hier nicht irgendwelche Sachen jetzt gerade offensichtlich laufen, die ich vielleicht nicht kenne und irgendwie jemandem mit beiden Füßen auf die Hühneraugen springe. Sondern es geht mir darum, wenn alles in Ordnung ist, hey, dann nimm's mal einfach als Rede. Okay? Ja, und ich hoffe, dass ich heute Morgen hier nur vorbeugend rede. Okay? Oh, jetzt wird es auf einmal sehr still hier im Raum. Aber das, was ich verstanden habe, was die Bibel uns sehr deutlich und sehr klar macht, ist, dass Menschen bei Gott einen unglaublich hohen Stellenwert einnehmen. Und ich bringe jetzt mal eine sehr provokante These. Ich glaube, dass Gott es gerne sieht, wenn der Bruder und die Schwester wichtiger ist als der Altar. In Matthäus 5, Vers 23 und 24, da stehen die Verse, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Ich habe eine Menge Situationen erlebt, wo diese Bibelstelle zitiert worden ist, vor allen Dingen auch in der Verbindung mit dem Abendmahl. Ich glaube, dass diese Bibelstelle, weil der Altar und die Opfergabe vom Altar etwas anderes ist als die Teilnahme am Abendmahl. Oftmals wird dann gesagt, hey, wenn du deine Opfergabe bringst und oftmals in Situationen von Abendmahl, dann versöhne dich erst mit deinem Bruder und dann kannst du gucken, ob du am Abendmahl teilnimmst oder nicht. Leute, das ist nicht richtig. Demonstrieren wir die Zugehörigkeit zum Leib Jesu. Natürlich hat damit auch der Bruder und die Schwester etwas zu tun. Aber du operierst dich doch nicht aus dem Leib raus, weil du gerade Krach mit jemand hast oder eine ungeklärte Situation. Du gehörst trotzdem zum Leib. Was du dann tun solltest, ist, dir vorzunehmen, deine Situation zu klären, aber dann trotzdem teilzunehmen, weil du bist doch immer noch ein Teil in Christus. Amen. Da steht nämlich dann auch in diesem Zusammenhang mit dem Abendmahl, ein jeder aber prüfe sich selbst und also esse er von dem Leib und trinke aus dem Kelch. Und da steht nicht, also prüfe er sich selbst und esse und trinke oder lasse es sein. Das steht da nicht. Hier aber steht etwas, wenn du deine Gabe zum Altar bringst. So, jetzt frage ich euch mal, was ist denn das, was wir da zum Altar bringen? Wir wissen, dass wir als Geschwister im Leib des Herrn auch ein allgemeines Priestertum haben und Priester haben unter anderem eben auch die Aufgabe, Dinge zu opfern. Und da geht's um den Altar. Und ich rede jetzt nicht über die Finanzen. Das ist auch eine Gabe, aber es gibt noch andere Gaben, die du da bringst. Und ich möchte es jetzt mal ein bisschen größer ziehen, den Fokus, nämlich beispielsweise auf Römer 12, Vers 1, wo steht, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. So, wenn wir also Gaben zum Altar bringen, wenn wir also Dinge dem Herrn bringen, dann bringen wir als allererstes mal uns selbst. Wir haben schon oftmals in irgendwelchen Liedern gesungen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Es gibt Situationen, da bleibt mir das im Hals stecken. Ja, das sind solche ähnlichen Situationen wie der Pastor bei dem Ehepaar, was gerade so kurz davor ist, Ja zu sagen, dann nochmal die Frage stellt, komm, wir beten jetzt mal von ganzem Herzen, komm wieder, Herr Jesus, jetzt. Ich glaube nicht, dass das Brautpaar dann unbedingt so hochspringt und sagt, oh ja, genau jetzt, jetzt freuen wir uns drauf. Nein, sondern es gibt Situationen in unserem Leben, wo das vielleicht nicht ganz so der Fall ist. Tatsache ist aber, wir wünschen uns, dass wir uns selber so Christus hingeben, so wie Christus uns sich an uns verschenkt hat, wenn wir Stress mit anderen Geschwistern haben, womöglich ungeklärte Dinge. Seid ihr noch da? Ich weiß, heute Morgen mit dieser Geschichte gewinne ich keinen Beliebtheitspreis. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da mal hinzugucken, aus dem ganz einfachen Grunde, wenn ich eins in meinem Leben erfahren habe, ist, wenn Uneinigkeit unter Geschwistern. Und deswegen müssen wir hingucken. Welche Opfergaben sind es noch, die wir Jesus oder die wir Gott bringen in solchen Situationen? Da lesen wir in Hebräer 3, Vers 15. Durch ihn lasst uns Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Haben wir heute Morgen hier gemacht. Wir haben Gott Lieder gesungen. Wir haben ihm Anbetung zugesungen. Und das ist oftmals auch ein Opfer des Lobes. Wieso Opfer, Uwe? Ich singe ein Lied. Ja, ich sag mal so, es gibt Situationen in meinem Leben, da habe ich das als Opfer singen müssen, ganz alleine, weil auch schon mal Lebenssituationen da waren, wo einem nach Lobpreis nicht unbedingt der Sinn stand. Und dann ist Lobpreis manchmal ein Opfer. Die Frage ist aber nicht, ob ich mich danach fühle oder nicht, sondern ob Gott würdig ist oder nicht. Wir geben Gott Lob, weil er würdig ist und nicht, weil unsere Emotionen danach sind. Und hier steht eben ganz klar, wenn du also eine Gabe zum Altar bringst, wenn du ein Lobopfer dem Herrn darbringst, egal ob mit freudigem oder mit schwerem Herzen, dann darfst du dir sicher sein, dass da, wo Beziehungen nicht geklärt sind, dass auch manches Mal unserem Lob im Weg stehen kann. Ein Vers weiter in Hebräer 3,16, heftig, Uwe. Direkt einen Vers weiter in Hebräer 3,16 steht, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. So, das heißt also, das, was du an guten Taten oder was du an Gutem auch manches Mal rausbringst, das sind Opfer, die Gott wohl gefallen. Und auch das steht hier in diesem Zusammenhang. Okay, hier möchte ich jetzt mal nicht weiter drauf eingehen. Wisst ihr, oftmals ist es nur viel besser, die geistlichen Opfer vor dem Altar zu lassen und erst Frieden zu schaffen mit unseren Geschwistern, bevor solche Opfer in der Wirksamkeit auch verderblich sind. Ich möchte gerne noch einen weiteren Punkt hinzufügen und eine These mit in den Raum stellen. Ich glaube, dass auch manches Mal der Bruder wichtiger ist als eine offene Tür. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 2, Vers 12 und 13 die folgenden Worte. Als ich nach Troas kam, um dort das Evangelium von Christus zu verkündigen, waren die Menschen sehr offen für die Botschaft. Trotzdem war ich beunruhigt, weil ich meinen Mitarbeiter Titus nicht antraf. Darum verabschiedete ich mich bald wieder von den Christen in Troas und reiste ihm nach Mazedonien. Und er findet eine offene Tür. Er merkt, dass die Leute das Evangelium annehmen, wenn er es predigt. Er merkt, hey, hier kann richtig was passieren. Und er bricht es ab, weil er seinen Bruder nicht findet. Er sagt, hey, Leute, das mit dem Evangelium, das ist alles schön, aber ich werde in meinem Herzen nicht ruhig, bevor ich den Titus nicht wieder bei mir habe. Wow, das fasziniert mich. Okay, ich gehe mal nicht weiter darauf ein, sondern möchte noch mal einen hinterher schieben, eine weitere These. Und jetzt wird's richtig heftig. Manchmal ist der Bruder oder die Schwester wichtiger als Recht haben. In vergangenen Zeiten, Bibelstelle dazu in Römer 14, Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Wisst ihr, in der Christenheit, in der Vergangenheit, habe ich oftmals gesehen, da wo es Streitigkeiten über Auslegung des Wortes Gottes gegeben hat, da ging es oftmals so weit, bis sich Christen untereinander gegenseitig den Himmel abgesprochen haben. Und in der Gesamtheit gesehen haben wir auch als Pfingstler uns da nicht mit Ruhm bekleckert. Da hat es Aussagen gegeben in der Vergangenheit, sowohl in unsere Richtung als auch von unserer Richtung weg, was wirklich nicht gesund war. Und wenn ich heute da hingucke, dann macht es mich sehr traurig. Auch wenn ich sehe, wie Leute in Gemeinden manches Mal miteinander umgehen. Leute, um des Rechthabens willen sind schon so viele Spaltungen und so viele Dinge passiert, die wirklich tatsächlich nicht zur Einheit im Leib Gottes beigetragen haben. Und ich frage mich manches Mal, wie wichtig ist das Rechthaben denn? Auch in welchen Punkten? Natürlich gibt es auch Kernpunkte der Gemeinde, die wir nicht in Frage stellen dürfen und können und wo wir auch Irrlehren dran festmachen. Überhaupt keine Frage. Sondern es geht mir jetzt heute mal um das Thema Kleinigkeiten. Ja, ich weiß nicht, wie viele Diskussionen ich über Kleinigkeiten in Gemeinden gehört habe. Da ging es dann wiederum, wenn ich jetzt ein Thema nenne, ne? bewege ich mich auf ganz dünnem Eis. Nein, aber ich sag's trotzdem mal. Ich kenne Diskussionen in der Gemeinde, ob man nur Blutwurst essen darf oder nicht. Ja, so einige gucken jetzt sehr wissend. Leute, die Gewissensfrage, und es ist eine Gewissensfrage, wenn er denn nun isst oder nicht isst, dem einen zu sagen, hey, du bist aber engstirnig, und dem anderen zu sagen, also wenn du nach wie vor Blut isst, kommst du nicht in den Himmel, dann weiß ich nicht, ob das unbedingt hilfreich ist. Leute, lasst doch in den Gewissensfragen und in den Kleinigkeiten bitte Gott der Richter sein und das eigene Gewissen auch der Richter sein. Weil zu manchen Sachen sagt die Bibel nichts Eindeutiges. Und da möchte ich gerne doch dem Augustinus recht geben, der gesagt hat, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem die Liebe. Die Liebe zu meinen Geschwistern ist mir doch viel lieber und hat mir doch einen viel größeren Wert, als über Kleinigkeiten sich so zu entzweien, dass man sich hinterher nicht mehr anguckt. Seid ihr noch dabei? Ich weiß, das ist ein heftiges Thema heute Morgen. Bisher, Jesus ist gekommen, um Menschen zu einen am Kreuz und nicht sie zu entzweien. Jesus ist gekommen, damit wir in ihm eins würden. Und darum hat er auch im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 gebetet. Und das dürfen wir auch in unserem Herz haben. Und ganz klar ist, über die Dinge, wo wir keine Einheit drüber erzielen, wird am Ende er richten, nicht wir. Und darauf kann ich mich auch jederzeit zurückziehen. Eine Sache, die ich gerne noch bis zum Schluss oder die ich gerne am Schluss euch noch mitgeben möchte, und das ist eine Wahrheit, der wir uns einfach auch nicht verschließen dürfen. Wir können, dürfen und müssen unsere Emotionen und unsere Haltungen kontrollieren. Und das ist genau, und jetzt komme ich nochmal auf Kain und Abel zurück, das ist genau das, was Gott eben auch dem Kain gesagt hat. Und hier gucken wir noch mal rein in 1. Mose 4, die Verse 5 bis 7. Da steht, aber Kain und sein Opfer sah er, also Gott, nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Blick? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Das heißt, Gott trägt dem Kain hier auf, herrsche über die Reaktionen auf das, was folgt aus deinen Emotionen. Gott hält dem Kain nicht vor, dass er sauer war. Gott hält dem Kain nicht vor, dass er vielleicht auch betrübt ist und Emotionen in sich trägt, sondern er hat gesagt, kontrolliere es und guck, was dabei rauskommt. Weil dazu sind wir Menschen in der Lage, manchmal nur in Bruchteilen von Sekunden, aber wir sind in der Lage, unsere Emotionen letzten Endes zu kanalisieren und auch zu fragen, was mache ich jetzt damit? Oder? Dass du Schuld auf dich lädst aus Reaktionen heraus, weil du dich nicht kontrollierst, weil du bist in der Lage dazu. Ich möchte euch mal eine so eine Situation aus meinem Leben ganz kurz schildern, auch in einer Gemeinde passiert. Es gab eine Umbaumaßnahme und Leute, Männer können sich ganz toll streiten, wenn es um handwerkliche Ausführungen geht. Ja, also Da reden sich manche Männer die Köpfe darüber heiß, welche Farbe die Damentoilette kriegt. Und ich verstehe es nicht. Aber das war jetzt hier eine Situation. Wir waren also in einer Baustelle und da gab es schon heiße Köpfe auch über über irgendwelche Sachthemen, ich gehe jetzt nicht bis ins Detail. Und auf jeden Fall gab es eine Situation sonntagsmorgens nach dem Gottesdienst, sonntagsmorgens nachdem der Gottesdienst zu Ende war, Baustellenbegehung, und dann wurden auf einmal in einer Baubesprechung von 3 oder 4 Männern, die da mit mir zusammen standen, ein paar Aussagen gemacht. Die haben mich so getroffen, dass ich nicht mehr atmen konnte. Da wurden Sachen ausgesprochen, da echt, mir ist der Kitt aus der Brille gefallen. Und dann habe ich mich gefragt, so, was mache ich jetzt? Und Leute, auch wer es mir nicht zutraut, ich kann richtig böse werden. Das gilt nicht, du kennst mich schon mal länger. Und ich habe mich in dieser Situation gefragt, was mache ich jetzt? Und dann ist mir die Bibelstelle wirklich in einem Bruchteil einer Sekunde durch den Kopf geschossen, flieht der Sünde. Und Leute, das, was ich gemacht habe, ist in dieser Situation, ich habe die Beine in die Hand genommen und ich bin raus aus dieser Situation. Weil ich wusste, wenn ich jetzt den Mund aufmache, dann wird's übel. Dann werde ich genauso wieder verletzen, wie ich gerade verletzt worden bin. Dann werde ich das Ganze mit gleicher Münze heimzahlen und dann wird's richtig hässlich. Meine Frau war an dem Sonntag auch nicht da, dass sie mich hätte zurückhalten können. So, ich musste also irgendwie gucken, dass ich jetzt damit umgehe. Und ich habe einfach gesehen, dass ich rauskam. Ich habe so meine Sachen geschnappt, die ich irgendwie um mich rum hatte, und bin nach Hause. Ich wohnte damals nur 2 Haustüren neben der Gemeinde und ich bin die Treppe in die 4. Etage im Schlusssprung hoch und habe mich nur noch auf den Boden geschmissen. Das Telefon klingelte, ich habe es klingeln lassen und ich musste erstmal runterkühlen für mich und vor meinem Gott. Und dann hat es danach erstmal moderierte Gespräche gebraucht, um sich wieder begegnen zu können. Leute, und moderierte Gespräche sind was ganz Tolles, wenn jemand dabei ist, der auch Sachen moderieren kann und Sachen wieder zusammenführen kann. Das Einzige, was es dafür dann braucht, ist Bereitschaft. Warum erzähle ich das? Das war sicherlich eine Extremsituation. Ich erzähle aber einfach hier eine Extremsituation, damit uns deutlich wird, wie es auch manchmal in Kleinigkeiten laufen kann. Gott fordert uns dazu auf, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und das bedeutet, Gott schafft diese Einheit. Die schaffen nicht wir, die schafft er. Und er legt es in unsere Hände und sagt, bewahrt es. Und so ist jeder Einzelne von uns aufgerufen, das zu tun, was er tun kann. Und das will ich von ganzem Herzen. Und das ist es auch, was ich im Wort Gottes zu dieser Thematik entdecke. Und ich möchte uns alle einfach mal daran erinnern, Leute, lasst uns unser Bestes tun, damit unsere Herzen nicht auseinanderdriften. Amen. Ich würde gerne beten. Jesus, ich danke dir für diesen Vormittag. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du hier bist mit deinem Geist. Ich danke dir dafür, Herr, dass du zu Herzen redest, durch dein Wort mit an die Punkte nimmst, Herr, wo. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns mit an die Punkte nimmst, Herr, wo du Veränderung bei uns möchtest. Und ich danke dir für diese wunderbare Art und Weise, wie liebevoll du mit uns umgehst. Und uns immer wieder annimmst. Herr, wir haben das heute Morgen gesungen. Herr, deine Liebe hört nie auf. Sie geht niemals fehl. Und du hast immer noch wieder Annahme und Liebe für uns, Herr, auch da, wo wir es nicht auf die Reihe kriegen. Und ich danke dir dafür, dass dafür Gnade und Vergebung da ist. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir lernen, was es bedeutet, dass es von uns auch zu anderen fließen kann. Vater, danke, dass du so bist, wie du bist, nämlich die Liebe selbst. Danke dafür, Jesus. Amen. Amen.